Jochen Busse, Sie sind inzwischen 75 Jahre alt, bei Herren darf man das ja sagen. Sie haben mehr als 50 Jahre auf der Bühne gestanden, als Kabarettist, als Schauspieler sind Sie heute noch aktiv und Sie hatten auch eine erfolgreiche Fernsehkarriere. Aber seit 10 Jahren etwa machen Sie kein Fernsehen mehr. Warum waren Sie nie im Dschungelcamp?
Weil ich das nicht brauche. Dschungelcamp machen meistens nur Kollegen von mir, die es finanziell nötig haben. Denn das muss eine wahnsinnige Strapaze sein. Außerdem reicht es nicht immer zur Ehre, da gewesen zu sein. Also das Einzige, was lockt am Dschungelcamp, ist die Kohle. Und die muss ich auf diese Weise, Gott sei Dank, nicht verdienen.
Nun heißt es aber, wer nicht im Fernsehen ist, den gibt es nicht. Warum drängt es Sie nicht wieder vor die Kamera?
Weil das erstmal gar nicht von mir ausgehen kann. Da müssen schon Leute mich haben wollen. Ich gehe da nicht hin und sage, mich gibt's noch. Und das andere ist, weil wenn Sie eine so erfolgreiche Bühnenkarriere im Alter noch machen, wie ich das zurzeit tue, da kommen Sie gar nicht dazu, Fernsehen zu machen. Dann will jeder Theaterdirektor Sie haben. Das ist etwas Komfortables und etwas, was ich auch nicht für möglich gehalten habe. Aber mit dem Namen, den ich mir machen durfte, bin ich da, dass die Leute das immer noch sehen wollen. Und es gibt viele Menschen in meinem Alter, und manche sind auch ein bisschen jünger, die gerne über das lachen, was ich komisch finde.
Jochen Busse, 10 Jahre lang haben Sie 7 Tage, 7 Köpfe moderiert. Das war eine Sketch-Sendung bei RTL, seinerzeit von Rudi Carrell erfunden.
Das ist nicht, da muss ich Einspruch erheben, das muss ich immer. Rudi hat nie widersprochen, er hat es nicht erfunden. Er hat es nicht erfunden, das gibt es. Es gab Setet, hieß das, und war eine französische Sendung. Und Marc Conrad, damals Programmdirektor von RTL, wollte das in Deutschland haben. Und auch der Titel ist nicht von Rudi, denn Rudi war anfangs gar nicht der Produzent. Das ist erst so gleitend passiert. Als Rudi merkte, das wird eine erfolgreiche Sache, hat er gesagt, ich würde es dann gerne selber produzieren.
Nun war die Sendung sehr erfolgreich und hat in Deutschland in gewissem Sinn auch Fernsehgeschichte geschrieben. Dieser satirische Wochenrückblick mit Prominenten. Warum war das gut nach 10 Jahren? Warum ging das zu Ende?
Das sind Dinge, die man gar nicht erklären kann. Intern haben solche Sendungen einen ganz anderen Stellenwert, als sie von außen gesehen werden. Und intern meinte man, das ist nun vorbei. Da war ja nicht nur der Tod von Rudi, da war auch nicht nur meine Kündigung, da war auch der Senderchefwechsel. Also es war einfach so, dass man sagt, das muss nicht mehr sein, um dann hinterher festzustellen, es fehlt uns doch.
Nun werfen Sie den Fernsehanstalten vor, in gewissem Sinn das Risiko zu scheuen. Wie ist das gemeint?
Wenn ich Leute eine Serie gestalten lasse, denen nicht zu vertrauen, dieses Risiko, dann habe ich irgendwann mal die falschen Leute eingestellt. Man muss schon ein bisschen auch an seine Leute glauben. Und wenn man an seine Leute glaubt, dann muss man das Risiko auch eingehen, dass es eine Weile braucht, bis die Akzeptanz da ist. Es ist noch nie etwas von heute auf morgen ein Erfolg gewesen. Auch 7 Tage, 7 Köpfe nicht. Das ist verrissen worden bis zum Schluss. 10 Jahre lang musste ich mir anhören, was ich für einen Dreck mache. Und es war aber ein großer Publikumserfolg. Und intellektuelle Menschen sagen mir heute noch, naja, von dem einen oder anderen abgesehen war es natürlich eine Sensation. Und mir hat auch damals ein Intendant gesagt, ich werde den Namen gar nicht nennen, es war ja von Lojewski, auch damit hätten sie auch zu uns kommen können.
Jochen Busse, bekannt geworden sind Sie einem größeren Publikum, auch durch das Fernsehen in diesem Fall, als Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Da waren Sie in den 80er Jahren. Und diese Zeit bezeichnen Sie als die schönste in Ihrem Leben. Warum?
Das kann ich ganz leicht erklären. Das lag an diesem Wort, was ich sonst immer, am Umfeld. Die Autoren der Lach und Schieß waren einfach gescheite, lebensfrohe, lebensbejahende und trotzdem politisch kritische Menschen, die nicht nur ihren Job machten, die auch sonst sehr belesen und sehr interessiert waren, gebildet waren. Und das waren keine Bildungsgespräche, die man führte nach und vor der Vorstellung und bei bei Vorbereitung zu dem Scheibenwischer, das war ja derselbe Verein. Das war einfach schöne Gespräche. Da konntest du auch albern sein, aber eben auf einem durchaus wohltuenden Niveau. Und das war immer so. Und diese Zusammengehörigkeit dieses Teams, was wir ja auf der Bühne darstellten, viele Leute immerhin, die sich verstehen mussten. Nicht nur menschlich, sondern auch geistig. Das musste eine Ebene sein. Denn wenn du da was gesagt hast, was du selber nicht verstanden hast oder mit Mühe auswendig gelernt hast, dann war es im Eimer. Das war eigentlich immer letztlich unser Programm, was wir gemacht haben. Und das hast du selten als Schauspieler, dass der Shakespeare du selber wirst. Und das war so.
Wir müssen vielleicht die Namen nennen von dem Ensemble aber damals. Gerne. Das war Rainer Basedow, Bruno Jonas war anfangs dabei, Renate Küster, später kam Henning Fenske, der hat Bruno Jonas abgelöst. Was machte dieses Ensemble aus?
Ganz simpel, die Anständigkeit der Charaktere. Wir waren ja beteiligt, wir waren ja Unternehmer im Grunde genommen. Ja, eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Und wir hatten die Mehrheit. Das heißt, wir bestimmten auch kommerziell, was mit dem Laden passiert ist. Und wir mussten uns einig sein. Und ich habe immer gesagt, die Anständigkeit der Charaktere muss stimmen, wenn dieses Konstrukt funktionieren will. Und ich kann sagen, solange ich dabei war, war es so. Wir waren uns einig, was betriebswirtschaftlich mit dem Laden passieren muss. Das haben wir vorher geklärt. Und wenn es dann zur Hauptversammlung kam, das waren dann 8 Gesellschafter, konnten wir auch unsere Position gut darlegen. Und darum ist das so gut gegangen. Das ist auch ein tolles Gefühl, muss ich Ihnen sagen. Wenn Sie an so einem Unternehmen was etwas versendet, also Ihren Gedankengut versendet und was dann auch noch wirtschaftlich stimmt, wenn Sie daran beteiligt sind und das flott kriegen. Und wir hatten gute Zeiten.
Sie haben eingangs schon die Autoren erwähnt, die Bedeutung der Autoren für das Ensemble. Heute ist das ja eher so, dass Kabarettisten ihre eigenen Texte vortragen. Und das ist dann auch kein Ensemble mehr, sondern das sind Einzelkämpfer, da kommen wir noch drauf. Aber wie wichtig waren die Autoren damals?
Ganz wichtig. Die Autoren haben das selber auch sehr wichtig genommen. Mhm. Jeder Autor hat bei der ersten Vorlesung der Texte fürs Programm Blut und Wasser geschwitzt. Weil da waren 4 Leute, die sagen, das spielen wir oder spielen wir nicht. Das war unangenehm für die. Klaus-Peter Schreiner, wirklich einer der größten, die es gab, im Grunde genommen.
Träger des Deutschen Kleinkunstpreises.
Eben, und ein richtiger Kästner-Nachfolger. Der hat gebibbert, der hat die Texte vorgelesen. Das war nicht so leicht und war auch nicht so schön. Ich habe immer gedacht, mein Gott, die machen das schon so lange. Der Einzige, der da keine Furcht haben musste, war Dieter. Weil Dieter war über allen Zweifel erhaben und der hatte aufgrund seiner unglaublichen Anständigkeit, seines tollen Könnens, hatte er eine Autorität. Das andere war Sami, der immer recht hat. Sami Drechsel. Ein wunderbarer Mann, muss ich sagen. Also der alleine schon war großartig. Ich war kein Theaterdirektor wie üblich. Es war nie eine hierarchische Struktur in dem Laden. Das ist auch sehr viel wert. Und der hat dann während so einer Leseprobe mittendrin gesagt, nee, das ist nicht, das wird nicht. Nee, da muss er jetzt Schluss machen. Ich weiß nicht. Also das war einfach nicht leicht. Und das Mitschreiben, das entstand ja dann bei den Proben. Jeder Einzelne, der auf der Bühne stand, war im Grunde zum Schluss auch Mitautor.
Sami Drechsel, eine sagenumwobene Gestalt, hat angefangen in Berlin als Reporter, gibt eine ganz berühmte Reportage, also Radioreportage, da hat er sich mit dem Aufzeichnungsgerät von einem Zug überfahren lassen und das geschildert, unter anderem. Er starb 1986 und ich kann mich noch erinnern, großes Entsetzen und regelrechte Fassungslosigkeit in der Szene. Was machte diesen Sami Drechsel aus?
Das gibt's heute gar nicht mehr, was den ausmacht. Der hat nur riskante Sachen gemacht. Der hat sich nicht nur unter die Schienen gelegt, der hat immer riskante Sachen gemacht. Und der ist auch hingegangen und hat alte Leute geduzt und hat gesagt, pass auf, du musst dieser Lach- und Schießgesellschaft Silvester wieder bringen, das war früher mal ein Knüller, das muss auch wieder sein. Und das hat der hingekriegt. Und der war wirklich einer, den man zur Tür raus und zum Fenster ist er wieder reingekommen. Und das wusste er auch. Und dann sagt, pass mal auf, ich bin das Schwein bei euch. Ich verkauf das. Ihr habt da nichts mit zu tun. Ihr habt hier Sinnung, ich verkauf das.
Das klingt auch nach einer Vaterfigur, oder?
Ja, absolut. Also ich habe das, glaube ich, auch in meinem Buch geschrieben. Ich habe um Sami mehr geweint als um meinen Vater.
Jochen Mosse, Sie haben das eben schon in Parenthese angesprochen, die Rolle des Fernsehens. Es gab ja diese legendären Sendungen Schimpfwort 12 am Silvesterabend mit einer Münchner Lach und Schieß. Wie wichtig war das Fernsehen für dieses Ensemble?
Ganz wichtig. Weil Fernsehen war ja damals schon das, was es heute auch noch ist, popularisiert. Mhm. Und wir waren bekannt, nach so 4, 5 Sendungen waren wir so bekannt wie eine Rockgruppe. Wir haben auch, wenn wir auf Tournee gingen, und die Tournee war wirtschaftlich der Zweig, auf den wir nicht verzichten konnten. Das haben wir immer gesagt, ohne Laden keine Tour.
Laden war das Haus,
was heute noch gibt. Ohne Laden keine Tournee, ohne Tournee kein Laden. Aber diese Popularität eben, und auf Tournee größere Säle zu füllen, die hat uns das Fernsehen eingebracht. Die Leute kannten uns, man betrat die Bühne und kriegte so einen Begrüßungsapplaus, und da wusste man, aha, die kennen dich da unten.
Die 80er Jahre, das war die Zeit der Nachrüstungsdebatte, die Grünen kamen auf und etablierten sich, die Ära Kohl begann. Das waren die fetten Jahre der älter werdenden Bundesrepublik, die dann am Ende dieser 80er Jahre auch zu Ende ging. Was war das für eine Zeit für das politische Kabarett?
Naja, als wir anfingen, 81, war es leer. Das war die Koalition, FDP, SPD, und da haben die Leute gesagt, was wollt ihr denn kritisieren? Eure Leute sind doch dran. Das war so der Gedankengang. Und dann stieg Genscher aus mit seiner FDP, und über Nacht wurde Kohl, der Oppositionsführer, Kanzler. Und ich weiß es noch, ich war jetzt wieder in dieser Stadt, in Weiden in der Oberpfalz hat uns das erwischt. Und Weiden war mäßig verkauft, und am nächsten Tag waren wir in Regensburg. Da haben wir dann auch einen Platzwechsel machen müssen, weil wir dann ins Audimax gingen, weil so viele Leute das sehen wollten. Plötzlich war das Kabarett gefragt. Plötzlich wollten die Leute wissen, jetzt haben wir wieder eine konservative Regierung, jetzt muss doch was zu meckern sein. Und das war. Und ich weiß noch, einer der Eröffnungsgags war damals, der Kohl, meine Damen und Herren, musste Kanzler werden, weil, ich will es Ihnen ehrlich sagen, er war als Oppositionsführer nicht zu gebrauchen.
Es hieß damals schon, Helmut Kohl ist ein Glücksfall für das Kabarett. Wie haben Sie das erlebt?
Naja, ich habe, glaube ich, die erste Kohl-Parodie erlebt, damals Matthias Richtling im Scheibenwischer gemacht, das war 84, glaube ich. Und der hat den ja nun stimmlich nicht so drauf gehabt, aber er hatte die ganzen Attitüden drauf. Und die Leute hatten das schon registriert, das hatte nur noch keiner vorher nachgemacht. Und es war ein Riesenerfolg für diesen Scheibenwischer, weil Matthias eben all diese Sachen, dieses Gemeinsam und all diese Dinge schon sehr gut auf den Punkt gebracht hat.
Trotz aller Erfolge habe ich von Ihnen gelesen, man kann mit Kabarett nicht die Welt verbessern. Warum geht das nicht?
Ja, wenn Menschen eine politische Meinung haben, dann bildet die sich über Jahre, oder sie erben sie, oder es gibt gewisse Einflüsse, die sie dahin bringen, dann kann so ein Kabarettabend eine Nachdenklichkeit hervorrufen, aber sie kommen dann letztlich raus und sagen, das haben die ja ganz gut gesagt, und wenn dann Sonntag Wahl ist, dann wählen sie das, was sie immer gewählt haben. Das Einzige, was sie mit dem Kabarett wirklich erreichen können, sie können eine Solidarität derer, die schon ähnlich denken, erzeugen, und die Leute sagen sich, siehst du ja, so wollte ich es immer schon sagen, die haben es auf den Punkt gebracht. Damals in die Flick-Affäre, da haben wir eine Nummer gehabt, wo Leute gekommen sind und sagen, jetzt kapiere ich ja das zum ersten Mal, was da los ist.
Trotzdem sagen Sie, Kabarett muss sich immer mit den Schwachen solidarisieren und von unten kommen.
Naja, das ist die Aufgabe des Kabarettisten, finde ich. Das ist eine ganz persönliche Einstellung. Also wenn ich schon was machen will für Menschen, also ich bin ein Sprachrohr, dann sind es natürlich immer die, die nicht die Macht haben, sondern die die Macht spüren. Und die Kritik an der Macht bleibt immer. Und darum schreibe ich auch in meinem Buch, dieser leichte Rückzug von Gerd Schröder, den ich ja wirklich wahnsinnig gerne mochte und dem ich mich auch freundschaftlich verbunden fühlte. Aber als dann der Machtzuwachs gab, da habe ich mich dann doch schon zurückgezogen.
1989 haben Sie gesagt, mit dem Mauerfall ist das Ende des politischen Kabaretts gekommen. Was hat Sie damals zu dieser Einschätzung gebracht?
Ja, das ist eigentlich noch viel besser formuliert worden von Klaus Habrecht, der gesagt hat, es ist das Ende der Ideologien. Kabarett, wie wir es gemacht haben, hat immer ein bisschen auf Ideologien gefußt. Das heißt, links sein war damals die Alternative, und die Alternative fußte einfach auf sozialen Gedanken. Und da war auch Herr Marx nicht so fern. Und das ging bis zu Dahrendorf, wenn Sie so wollen. Und das interessierte die Leute nach dem Mauerfall nicht mehr. Nach dem Mauerfall ist jeder sein eigenes Profitcenter. Das heißt, die Solidarität, auch ein DDR-Wort, wenn man so will, war vorbei. Und das Kabarett, wie wir es machten, hatte nichts mehr zu erkämpfen. Weil einer war Sieger, der hieß Kapitalismus, und mit dem musste man umgehen. Und da kommt das Kabarett auch heute immer noch so, ja, so verteilend daher.
Verteilen?
Ja, ja, der kriegt eins und der kriegt eins und der, das muss ganz witzig sein, aber es war eben nicht mehr unser Kabarett, es war nicht mehr Lach und Schieß. Wir hatten eine feste Position, wie es mal sein müsste, und die kannst du heute nicht halten. Du müsstest da sagen, ja, du kannst heute diese Kapitalismuskritik machen, aber die hängt dir dann, wenn du auf die 60 zugehst, auch zum Hals raus.
Aber es gibt immer noch politisches Kabarett und teilweise auch richtig scharfes, Volker Pispers zum Beispiel.
Ja, der hört jetzt auch auf.
Max Uthoff, das ist... Sehen Sie sich widerlegt in dieser These?
Nein, ich sehe ja das Interesse daran. Sie haben eine Gemeinde, die ist beim Volker durchaus am Abend 2000 Menschen stark. Das ist schon richtig, nur... Ich, der kein Autorenkabarettist bin, sondern ein Darstellender war, der hatte eigentlich keine Basis mehr. Also wenn ich mir das selber zusammengeschrieben hätte, das ist eine andere Frage. Aber das habe ich ja nun nicht getan. Und meine Autoren, eben Dieter Hildebrandt, Klaus-Peter Schreiner und Henning Fenske, die schrieben ein gewisses Gedankengut nieder, und da war meines Erachtens kein Platz mehr.
Ist das der Grund, weshalb es keine Ensembles mehr gibt?
Nein,
die schreiben nur Einzelkämpfer.
Das ist ein rein wirtschaftlicher Aspekt. Okay. Es gibt ja wieder eine Lach und Schieß. Es gibt ein Komödchen. Das liegt an einem sehr cleveren Sohn von Kai Lorenz, der ein sehr gutes Theater führt und der einfach gesagt hat, das brauche ich wieder, und der sich die richtigen Leute zusammengeholt hat und der das eben auch offensichtlich wirtschaftlich ausgleicht. Aber sonst, wenn vier Leute davon leben sollen und Musikant und sie kaufen noch die Texte dazu, das ist heute nicht mehr finanzierbar.
Jochen Busse, angefangen hat das alles in Iserlohn im Sauerland, von dort stammen Sie. Ihr Vater war Spross einer Fabrikantenfamilie, hat aber die Entwicklung der Nachkriegszeit falsch eingeschätzt und ist in der Hochkonjunktur pleite gegangen. Das muss man auch erstmal hinbekommen.
Ja, das haben auch alle gesagt.
Sie haben das alles in Ihrer gerade erschienenen Autobiografie niedergelegt. Die hat den ziemlich sauerländischen Titel »Da wir gerade von belegten Brötchen reden«. Wie viel Sauerland steckt in Jochen Busse?
Jetzt, wenn ich so langsam betagt werde, stelle ich fest, es wird immer mehr. Es ist die Form des Humors. Ich bin ja nun nicht ein trockener Typ, aber die Humorigkeit, die aus mir herauskommt, ist offensichtlich trocken, weil sie erwischt die Leute. Und nur die Trockenheit erwischt, habe ich festgestellt. Und das ist sehr sauer. Und ich erwische mich auch manchmal auf der Bühne, dass das ein oder andere in der Betonung eben sauerländisch ist. Ich habe das schon damals festgestellt, gab es einen Intendanten, Hoffmann im Burgtheater, der dann, als er nicht mehr Intendant war, Schauspieler wurde. Mit dem habe ich Fernsehen gemacht, ein großer Schauspieler. Und der kam aus dem Sauerland. Und das hörte man, je älter der wurde, immer mehr. Man muss da aufpassen. Manches ist schön, das mögen die Leute an einem, aber nicht, dass man so generell wieder dann zurückfällt in den Dialekt. Und vieles war nie Sauerland und vieles wird es auch nicht.
Sie schreiben, das große Thema Ihres Lebens sei die Lebenslüge. Ja. Auch als Schauspieler, auch als Komödiant, kommen wir noch drauf. Hat das mit Ihren Eltern zu tun?
Natürlich. Ganz und gar. Aber die Lebenslüge, von der ich rede, ist ja ein gewisser Selbstbetrug. Meine Eltern haben ja eine Lebenslüge richtig nach außen bewusst aufrechterhalten. Wir Kinder wurden angeleitet, das mitzutragen. Also es wurde ein Auto gekauft, obwohl wir es uns nicht leisten konnten, weil das Auto war eben ein Statussymbol, und wir taten so, als ging's uns gut. Und ich weiß, das Wort Wechsel war sehr gebräuchlich in meiner Kindheit. Es lief alles auf Wechsel bei uns. Wechsel gibt es heute gar nicht mehr, sind Zahlungsversprechen. Das heißt, sie unterschreiben eine Art Check auf die nächsten 3 Monate mit dem Versprechen, dass sie das dann einlösen. Und den Wechsel kauft dann jemand und gibt ihn weiter. Das heißt, bei dem sie die Schulden haben, das ist gar nicht mehr der anfangs Gläubige, sondern irgendwer anders. Und der besteht dann, weil er sie nicht kennt, ganz anders auf Rückzahlung.
Das heißt, Ihre Eltern haben diese bürgerliche Fassade aufrechterhalten, obwohl sie wirtschaftlich in großen Schwierigkeiten
waren. So war das, ja. Und das war ja auch gesellschaftlich für meine Eltern wichtig. Also sie identifizierten sich auch darüber. Da habe ich wirklich gelernt, dass das Quatsch ist, sich über eine Rolex zu identifizieren. Du musst mit dir im Reinen sein. Und wenn du dann sagst, ich hab's nicht, dann hast du es eben nicht. Dann mag der eine oder andere von dir abspringen, aber den brauchst du dann auch nicht.
Nun wollten Sie von Anfang an Komödiant werden, schon als Jugendlicher. Schauspieler, aber mit einem gewissen Hang zum Komischen. Wo kommt das her?
Ja, es kommt eigentlich daher, dass ich wohl von Natur aus eine gewisse Beobachtungsgabe habe. Und ich fand meinen Vater, wenn er sich aufregte, komisch. Ich fand das komisch, weil der kriegt ja so eine Haltung, kriegt ja diesen roten Kopf und dann wieder rote er sich. Und ich fand das, saß dann dabei und das ist eigentlich komisch. Und wenn mein Vater komisch war, war er auch sehr, sehr, ja, der hatte die Komik, die ich heute habe. Er führte sich nicht vor, sondern er erzählte irgendwas. Und das fing ganz früh an. Und dann habe ich immer Leute beobachtet auf ihre Macken hin. Was weiß ich, vom einen Bein aufs andere, wenn es peinlich irgendwas war oder so. Sie fühlten sich beobachtet. Diese Lässigkeit, also die in die Taschen geschobenen Hände, so ganz kurz und dann von einem Bein aufs andere. Das habe ich mal nachgespielt. Das sehen Leute wieder. Und das war das, glaube ich. Dieses die verräterische Körpersprache, das war für mich das Komische. Und da ist dann auch schon wieder die Lebenslüge drin. Ich bin ganz locker, aber im Grunde genommen schwitze ich Blut und Wasser.
Das heißt also, die Komik entsteht daraus, dass Sie jemand beobachten, in dem tiefste Verzweiflung tobt.
So ist es. Die sofort tiefste Verzweiflung ist ganz wichtig bei der Komik.
Was braucht es denn für einen guten Komödianten?
Naja, muss es dann so herstellen und wiedergeben, dass es sichtbar wird, aber es muss seins sein. Die Schwierigkeit beim Schauspieler ist gar nicht, dass er irgendwas spielt, wo die Leute sagen, aha, das ist die Figur, also das ist der Charakter, was immer so gern gesagt wird. Die Schwierigkeit ist die, dass ich so zu mir rüberziehe, dass die gesamte Bühnenpersönlichkeit, die ich da von mir gebe, vermittelt wird. Das heißt, es muss meins sein, es muss mein Lachen sein und es muss ist mein Gang. Die Dinge sind unveränderbar und darum muss ich, es ist viel schwerer, eine Figur zu sich rüberzuziehen, als einem literarischen Charakter gerecht zu werden.
Also Sie sagen, das muss von innen kommen. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, man spielt nicht mit dem Gesicht. Ja. Was heißt das?
Man darf nicht über irgendwelche, was zur Grimasse werden kann, Äußerungen oder mimischen Dingen etwas vermitteln wollen. Das muss hier im Bauch muss das entstehen. Dann macht das Gesicht schon mit. Aber es geht nicht, dass das Gesicht anfängt, was zu spielen, was dann nicht ins Gefühl rübergeht.
Nun ist ja das Komödiantische in Deutschland nicht, also die Wertschätzung ist nicht so besonders groß, will ich mal sagen.
Sehr
nett, die Leute lachen gerne, so ist das nicht, aber viele wissen nicht, wie schwer das ist, das herzustellen. Warum ist das Leichte so schwer?
Ja, das Schwere daran ist, dass unten keiner merken darf, dass es schwer ist. Also es ist ziemlich leicht, etwas Ernstes schwitzend zu sagen. Weil sie sich konzentrieren, weil sie darauf achten, dass sie sich nicht versprechen, dass sie selbst beeindruckt sind von dem. Aber nicht zu schwitzen 2 Stunden, das ist schwer. Aber das ist dann das Leichte.
Wie wichtig ist das Timing?
Es gibt einen wunderbaren Witz. Fragen Sie mich mal 2 Dinge. Fragen Sie mich nach meinem Beruf und was ist mein Problem? Machen wir das mal.
Mhm. Was ist Ihr Beruf?
Ich bin Komiker.
Was ist das?
Timing.
Angekommen. Es gibt große Komiker, Loriot, Jacques Tati, Billy Wilder gilt auch als so einer, die überließen nichts dem Zufall. Wie perfektionistisch sind erfolgreiche Komiker?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die brauchen den Zufall. Es gibt Leute, die wirklich mit der Möglichkeit der Improvisation erst überhaupt auch süchtig werden, gut sind. Und dann gibt es eben Leute, da gehört auch der Rudi dazu, die eben alles perfekt machen müssen. Also Rudi hätte eigentlich jede Improvisation am liebsten vorher nochmal geprobt. Und ja, ich bin so in der Mitte.
Rudi Carrell, einen großen Kontrollzwang war der ihm zu eigen?
Ja, absolut. Und darum war auch so nervös und darum hat er auch so viel geraucht und darum ist er auch so früh gestorben.
Jochen Mosse, nun schreiben Sie, den erfolgreichen Schauspieler macht auch etwas Unvollkommenes aus. Was bedeutet denn das? Muss man eine Macke haben?
Ja, also wenn Sie schon so fragen, muss man. Man muss eine Macke haben, die man überwindet. Also die Größten sind die, die ihr Leben lang an dieser Macke gearbeitet haben.
Zum Beispiel?
Naja, Karl-Heinz Roth, der hatte diesen Tutzler. Und der hat immer gekämpft, dass er nicht hatte. Aber dadurch hatte er natürlich eine Art zu modellieren und Dialoge zu führen und hat sich Tricks überlegt, dass das nicht auf... Das war genial. Martin Benrath.
Der hat gelispelt, oder?
Der hat gelispelt, ja. Und eben auch Schweikart erwähne ich, den man heute nicht mehr so kennt, ein großer Intendant, ein großer Regisseur und ein großer Schauspieler, der hatte die Polio zu überwinden. Das heißt, der ging schwer. Heinz Mayer, kein Mensch weiß, wer Heinz Mayer ist, alle kennen Heinz Mayer.
Loriot-Partner.
Der Lottogewinner. Der hatte einen verkrüppelten Arm. Das hast du nie gemerkt. Warum? Weil er das überspielte. Aber darum war der so authentisch. Das habe ich eben festgestellt. Und man muss eben wirklich eine Macke haben, die man losführt.
Viele junge Menschen wollen Schauspieler werden, aus der Lust heraus jemand anderen zu verkörpern. Und dann schreiben sie, dann ist man Zeit seines Lebens als Schauspieler auf der Suche nach Wahrhaftigkeit in sich selbst. Mhm. Was bedeutet das?
Naja, wenn du das Wort Liebe auf der Bühne sagst, musst du schon wissen, was das ist. Und das muss man erlebt haben. Darum meine ich, sind junge Komiker eigentlich noch nicht so komisch, weil vieles, von dem sie reden, sie noch nicht erlebt haben. Und einmal, ich meine, du musst keinen Menschen umbringen, um die berühmte Geschichte mit dem Mörder. Das stimmt, ja, das ist schon richtig. Aber die Wut, dazu fähig zu sein, dass du aus dem Affekt dir einen Stuhlbein nimmst und schlägst einen tot. Das muss in dir drin sein. Das musst du schon mal erlebt haben.
Jochen Busse, Sie haben die Schule vor dem Abitur geschmissen und sind dann nach München, um Schauspieler zu werden. Ihren Eltern ging es damals schon nicht gut. Wir haben darüber gesprochen. Ihre Mutter ist später verarmt gestorben. Geld war großes Thema bei Ihnen in der Familie. Und dann gehen Sie nach München und wollen Schauspieler werden. Wie lange hat Sie Existenzangst begleitet?
Tja. Also bis zu meinem 65. Lebensjahr. Da wusste ich so, jetzt haben wir dieses berühmte Schäfchen im Trockenen. Und so lange konnte immer noch was passieren, ja.
Warum haben Sie denn trotzdem diesen Weg gewählt? Musste das einfach sein?
Ja, ich kann nichts anderes. Da schreibe ich, glaube ich, auch, dass ich Kollegen hatte, die nebenbei gute Jobs hatten und in denen geblieben sind. Ich weiß zum Beispiel schon jemand, der war ein prima Schauspieler und der hatte Kontakt mit einer Versicherung und die ließen den bei jobben. Der ist Versicherungsmann geworden. Dem ist nicht schlecht gegangen in seinem Leben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er so nachts in seinem Bettchen gelegen hat und gedacht hat, ja, andere haben jetzt gerade eine dicke Vorstellung hinter sich. Ich habe morgen wieder Leben.
Jochen Mosse, Sie sind ja nach München, zunächst zu einer Kabaretttruppe, die nannte sich die Knallfrösche, kennt heute auch keiner mehr.
Aber man kennt Leute, die dabei waren.
Nämlich?
Friedrich von Thun beispielsweise war dabei. Und die Münchner kennen ihn oder die Bayern kennen ihn als Abgeordneten Hans Kollo.
Also Knallfrösche, bei den Kammerspielen haben Sie als Statist gewirkt und ganz viel gelernt. Dann Berlin, Frankfurt und dann haben Sie auch Film gemacht einige Jahre. Oh. Und ein besonderes Kapitel ist dabei, das nennen Sie in Ihrem Buch, Abstecher nach Bumshausen. Sie waren der erste nackte Mann im deutschen Film. Waren Sie jung und brauchten das Geld?
Nein, das war eine richtig schöne Komödie. Aber damals hätte ich diese Rolle angezogen nicht bekommen, sage ich immer. Das war eine sehr hübsche Studentengeschichte. Daginja Dorpat, Ellenbogenspiele hieß das. Und war so ein Enthüllungsroman, ich glaube aus Göttingen. Also ein Schlüsselroman. Und ich spielte eben einen jungen Studenten, der sich in eine Frau verliebt. Und die sagt, zieh dich aus, bevor mustert ihn. Und er serviert den Tee immer nur nackt. Es war diese sexuelle Befreiungswelle, es war 1969 ist das Ding gedreht, wo also das richtig aufkam mit Kolle und all den befreienden Sexualpsychologen, die teilweise wissenschaftlich machten und teilweise waren das auch nichts anderes als Geldverdiener. Das war der berühmte Kinsey-Report erschienen. Das war eine wichtige Zeit und ich habe das Glück gehabt, in der Zeit jung zu sein.
Nun haben Sie aber nicht nur in dieser Komödie gespielt, sondern auch sowas wie Hausfrauenreport 6. Wussten Ihre Eltern davon?
Ja, die haben das ja sich angucken können. Das ging ja in Kinos. In Hausfrauenreport 6 habe ich eigentlich das schon machen dürfen, was ich sonst nicht machen dürfte. Ich durfte einen komischen, überzogenen Adligen geben, von Anfang bis Ende in edlem Zwirn. Ich habe mich da nicht ausziehen müssen. Das war eine gute Rolle.
Nun gibt es etliche Schauspieler, die damals mitgemacht haben, die heute mehr oder weniger offen dazu stehen. Wie ernst hat man das damals genommen? Also heute belächelt man das ja und die Filme sind wirklich völlig aus der Zeit gefallen. Hat man das damals schon so realisiert?
Ja, das wusste man, dass das nichts war. Das war Kohle und man machte das, weil eine Alternative gab es nicht. Die Alternative waren zwei Fernsehsender. Und wenn man da anrief, war man an dem Tag der 60.
Sie haben eine überaus wechselvolle Karriere damals gehabt als Schauspieler. 1984 beispielsweise haben Sie, da waren Sie schon bei der Lach und Schieß, haben Sie in der Wannsee-Konferenz gespielt. Die Wannsee-Konferenz war die Konferenz, die sogenannte Endlösung beschlossen hat, also den millionenfachen Mord systematischer Art an den Juden. Mhm. Ihre Rolle war Dr. Georg Leibbrand, der war im außenpolitischen Amt der NSDAP für die besetzten Ostgebiete zuständig. Tja, Geschichte am Rande, 1950 wurde ein Strafrechtsverfahren gegen Leibbrand eingestellt. Er ist dann in den 80er Jahren in Bonn gestorben. Wie nähert man sich einer solchen Rolle?
Kann man gar nicht. Ich habe nachhinein hat mich sein Sohn mal angesprochen. Wir hatten ein langes Gespräch im Literaturhaus in Berlin. Und der hat mir gesagt, Sie waren meinem Vater überhaupt nicht ähnlich. Mhm. Aber zum Schluss habe ich gedacht, ich höre ihn. Also ich habe mir damals etwas zurechtgelegt, weil ich so merkwürdig fand, was der für Schulhofwitze machte. Und dann sagte mir sein Sohn, ja, das war der Humor meines Vaters. Der hat wirklich über die ganz naiven Witze gelacht. Ich habe natürlich von Mommsen damals die Unterlagen bekommen, was mich so fasziniert hat. Das war ein hochgebildeter Mann, der auch noch auch künstlerisch begabt war, der Austauschschüler war in Amerika, in den 20 Jahren in Amerika. Also das Land, von dem man immerhin, wenn nicht gerade die Wiege, aber also doch das zweite Bett der Demokratie, wenn man mal von dem Lafayette absieht, dass das in Frankreich angefangen hat. Aber immerhin Lafayette großen Einfluss auf die amerikanische Politik gehabt und die Verfassung. Und da war der, also der hat das alles mitkriegen müssen und dann kommt er wieder und dann hat er mir gesagt, ja, das lag am Rosenberg, dem hat er sehr vertraut und der hat auf ihn gesetzt, also damals der Chefideologe. Und der hat einfach, das war ein Karrierist und er ist auch zum Schluss, war er, der war der Lobbyist in Bonn.
Aber wie nähert man sich einem solchen jemand, der...
Ja, das ist halt so... Das ist wie mit der Komik. Den kannst du nur so darstellen, wie ich es aus diesen Texten, die er von sich gab, es war ja alles Protokolltexte. Und darum waren sie auch sehr schwer in eine Dialogsprache zu bringen, weil natürlich das im Grunde genommen nicht so wörtlich, ja, vor Gericht sprichst du halt anders und bei so einer Konferenz sprichst du halt anders. Du sagst ja immer etwas Gestelltes, weil es sind so und so viele wichtige Menschen um dich rum. Du sprichst nicht wie wir beide jetzt und auch wir beide sprechen nicht, wie wir sonst reden. Das ist nun mal so, ist die Überhöhung. Und von dieser Überhöhung runterzukommen und auf so einen Charakter zu sprechen, da war eben mein Trick, dass ich, wenn ich diese merkwürdigen Witze las, dass er das immer angelacht hat. Und das ist so ein Punkt, wo man sich nähern kann. Und der Rest war für mich so, dass der diese Witze machte, weil er schon die Ungeheuerlichkeit wusste, die er da vertrat. Und weil er dann sich bemüht hat, das Ganze aufzulockern. Mhm. Und mehr ist dann auch nicht. Ich kann da keinen Charakter darstellen. Es ist ein Beteiligter einer Konferenz, die eigentlich schon gelaufen war. Und der Einzige, der dort geackert hat, war dieser Staatssekretär. Den hat Peter Fitz gespielt, grandios meines Erachtens, weil der eine Erkältung dargestellt hat. Das wurde immer schlimmer. Das ist natürlich die Flucht in Krankheit gewesen. Das ist psychologisch, ist ja schon alles ganz spannend. Und der Einzige, der wirklich sicher war, war Heiderich. Den hatte Dieter Mattausch unnachahmlich gespielt. Der kam da rein, der wusste, was er wollte. Der hatte eine Eloquenz. Und das hat der eben alles sehr gut bedient. Und dann siehst du eben, wie deine Figur im Verhältnis dazu ist. Was ganz interessant ist, der Regisseur hat damals zu mir gesagt, das weißt du, dass das deine letzte ernste Rolle ist. Und das ist auch so geworden.
Woran lag das?
Ja, weil ich, wenn die Leute dich sehen und sie bekommen ein entspanntes Gesicht und lächeln, dann wirst du nicht mehr ernst genommen. Auch der Rühmann hat ja bis zu seinem Tod darunter gelitten und hat ja damals auch so kitschige Sachen gemacht, so eine Ernsthaftigkeit in seine Vorträge eingebaut, die gar nicht da war, und darum war er gar nicht mehr richtig gut, weil er ernst genommen werden wollte. Die Juhnke war unheimlich hinterher, den Schuster Vogt zu spielen, Zuckmeier, weil er ernst genommen werden will. Die wollen alle ins Feuilleton. Man muss sich da frühzeitig verabschieden. Und Heinz Schirk hat damals zu mir eben das schon vorausahnt gesagt.
Jochen Busse, Film, Fernsehspiel, Kabarett, die Fernsehkarriere bei RTL, haben wir schon drüber gesprochen. Dann sind Sie aber nochmal wieder auf die Kabarettbühne gegangen.
Ja.
Zusammen mit Henning Fenske.
Der hat mich geholt.
Urgestein trifft Legende. Ja. Nun hatten Sie doch das Kabarett für tot erklärt.
Ja.
Warum haben Sie es trotzdem gemacht?
Naja, also wir leben ja von diesem Leichenschmaus alle ganz gut. Und der Henning hat einfach gesagt, komm, wir haben das. Damals waren wir uns auch so in vielem einig. Und als so die letzten älteren Herren könnten wir das auch machen. Also das Alter ist dann schon auch eine Distanz. Und du kannst dann auch schon mal was machen, an das du nicht so ganz glaubst. Und das hat sich eigentlich nur bestätigt. Es sah nur Leute unseres Alters unten, die das auch noch mal so hören wollten. Du erwischt keinen mehr damit. Eigentlich habe ich diese 4 Jahre genossen, aber auch gesehen, ich mache was wie ein Kuhorchester in Bad Orb. Eigentlich gibt es das gar nicht mehr.
Jochen Busse, Sie sind da zu zweit dann auch auf die kleinen Bühnen gekommen.
Und musst auf die kleinen Bühnen, genau. Die großen wollen ich gar nicht haben.
Und zum Beispiel auch im Mainzer Unterhaus. Das ist eine besondere Bühne, das feiert heuer 2016 seinen 50. Geburtstag. Da haben Sie auch 2010 zusammen mit Henning Fenske den Deutschen Kleinkunstpreis verliehen bekommen. Also so ganz unerfolgreich war es doch nicht. Ja, diese Bühne Unterhaus, können Sie uns das sagen, welche Bedeutung das Unterhaus für das Kabarett gehabt hat?
Eine große Bedeutung. Also, wenn man schon mal übergehen will auf die Einzelkämpfer, dann war das Unterhaus eigentlich die erste Bühne, die dieses singuläre Kabarett überhaupt zugelassen hat. Das waren, ja, für uns Lach und Schieß war es zu klein. Ja, einfach 280 Leute, war für uns uninteressant. Da war das schon so, Ensemble konnten da nicht von leben. Aber für Leute wie Hüsch, Solisten waren, und Hüsch war ja Vorreiter der gesamten Comedians heute. Mhm. Wenn man sich das anguckt, was er gemacht hat, das war schon Stand-up auf seine Weise. Mhm. Literarisch, sehr niveauvoll, auch niveauverlangend, aber im Grunde genommen war es das. Und da war das eines der ersten Häuser. Das hatte der Karl Friedrich Krüger sich sehr gut ausgedacht, weil er war dafür zuständig beim ZDF. In der Unterhaltungsabteilung, und merkte, dass es eben wenig Bühnen gab, wo diese Menschen spielen konnten. Und das Unterhaus war eines der ersten. Und dann hat er noch das Glück gehabt, dass mitten im Mainz, und dann noch so geschichtsträchtige Sektkellerei. Also da kam eben die Kleinkunst auf ihre Kosten. Und das ist das Verdienst dieses Hauses.
Jochen Busse, heute tun Sie das, was Sie immer gemacht haben. Sie sind auf Tournee und spielen Komödie. Ihr Stück zurzeit heißt Der Kurschattenmann. Wie geht's eigentlich der Komödie in Deutschland?
Wie ich sehe, sehr unterschiedlich. Also wenn Sie den Leuten ein Versprechen gegeben haben, irgendwann einmal, dass sie sich 2 Stunden wirklich amüsieren, und das ist das, was der Durchschnittsmensch unter Komödie versteht. Komödie ist für ihn komisch. Das müssen Sie liefern. Wenn Sie das machen, und das mache ich jetzt neben meiner ganzen Fernsehtätigkeit, habe ich das ja immer heimlich mehr oder weniger gemacht. 1972 habe ich eine Serie gedreht, da las der Regisseur, plötzlich eine Theaterkritik über mich. Und seit wann hast du das denn gemacht? Wir haben doch dauernd gedreht. Und ich sage, naja, zwischendurch, wir spielen ja nur abends. Und da habe ich damit angefangen, Boulevard zu spielen. Boulevard ist auch das einzige Theater, was mich nimmt, muss man ganz offen sagen. Mhm. Kein Stadttheater, kein Staatstheater käme auf die Idee, einen Jochen Busse zu engagieren. Das machen sie vielleicht gerade noch mal mit Harald Schmidt, aber mit mir machen sie es schon nicht mehr. Also war das meine Bühne und ich wollte das auch gerne. Ich habe auch einen Hang dazu und ich wollte es auch modernisieren und das tue ich auch. Und in der ganzen Fernsehzeit habe ich mir mein Publikum aufgebaut, sodass sie, wenn sie heute Komödie spielen und haben diesen Namen, der dem Publikum die Garantie gibt, sie kommen 2 Stunden auf ihre Kosten, dann geht es der Komödie gut. Ansonsten haben diese Stücke es sehr, sehr schwer.
Wie ist denn das im Unterschied zum angelsächsischen Sprachraum, England, USA?
Da gibt es eine richtige Kultur. Eckburn ist so ein Generalvertreter. Mhm. Eckburn schreibt Stücke ganz bewusst fürs West End, also da, wo diese Bühnen sind. Lange. Und er probiert das in seinem Nest erstmal aus mit seinen Schauspielern und dann gibt das frei. Das ist eine richtige Kultur. Und die Engländer können auch ganz anders darauf ansprechen. Wenn sie da in einem Stück ein Zitat bringen, was sich aufs Vorvorletzte bezieht, dann weiß das die Hälfte im Publikum. Bei uns weiß das keiner.
Wo kommen denn in Deutschland die Stücke her? Gibt es gute Autoren?
Ja, ich habe fabelhafte Autoren. Das war eine schöne Geschichte und die zähle ich auch immer wieder, auch wenn man sie schon kennt. Als das Amt vorbei war, haben mich meine Hauptautoren...
Auch eine Fernsehserie.
Ja, Fernsehserie. Haben gefragt, was machen wir jetzt? Und ich sage, jetzt schreiben wir Boulevard. Und dann haben wir Boulevard geschrieben. Also die überlegen sich einen Plot, dann schreiben sie Dialoge dazu. Die sind sehr komisch. Einer ist Dietmar Jacobs, das ist einer der führenden Kabarettautoren. Also es sind durchaus kabarettistische Elemente in diesen Boulevardstücken. Lars Albaum schreibt mehr Krimi, ist also der Plotmann, kann aber auch sehr schön mit Bonden umgehen. Und die beiden zusammen haben ein erstes Stück geschrieben, was ich mir so gewünscht habe, was so drin sein muss. Ich habe so eine Rezeptur. Und diese Rezeptur kommt auch immer wieder. Und die ist offensichtlich auch sehr richtig beobachtet, abgeguckt.
Sie sind der Alte geblieben. Wie hat sich das Publikum gewandelt?
Also wenn Junge mitkommen, sind die ganz überrascht, wie schön das ist. Ansonsten kommen ein Theaterpublikum, gucken, das ist doch alles ganz logisch, ein Theaterpublikum kann gar nicht jünger sein als Mitte 40. Bis Mitte 40 haben sie ihre Kinder zu Hause und wenn sie nicht das Geld haben, sich einen Babysitter zu holen, dann müssen sie zu Hause bleiben. Und erst dann, wenn die Kinder einigermaßen selbstständig sind, dann können sie sagen, so, jetzt wollen wir die Abende nicht nur vor der Glotze verbringen und darauf warten, dass der Kleine eingeschlafen ist. Jetzt können wir mal losgehen. Das ist ein Irrtum, dass eben die sogenannten, gut, es gibt natürlich Studenten und junge, amüsierfreudige Menschen, aber die gehen eben in unserer popkulturell bestimmten Zeit lieber tanzen oder in Konzerte. Da hat das Theater nicht aufgepasst. Ja, das mache ich denen auch zum Vorwurf. Da sind sie nicht mitgegangen. Das gehört nicht mehr dazu. Es ist auch zu anstrengend geworden. Theater ist heute anstrengend. Und das weiß jeder. Das ist nicht Schwellenangst mit Anziehen oder was man früher sagte. Nein, das ist die Angst, da 4 Stunden zu sitzen, nur die Hälfte zu verstehen. Und die Arroganz der Leute, die Theater machen, sagen, ja, ich bin für die Unbildung meines Publikums nicht verantwortlich. Das geht so nicht. Wenn ich schon in der Öffentlichkeit bin, muss ich auf die Öffentlichkeit eingehen. Das heißt nicht an Niveau verlieren. Ich halte es auch ein viel größeres Niveau, eine sehr gute Pointe zu machen oder ein komplexes Thema anschaulich und verständlich zu machen. Dazu gehört mehr Niveau, als es nochmal zu verkomplizieren und dann zu sagen, ja, das ist eben so. Also unser Kunstverständnis ist momentan eine Ärgerlichkeit.
Ja, Jochen Busse, Sie spielen wochenlang en suite, mehr als 150 Vorstellungen. Was macht das mit einem kleinen, aber feinen Ensemble? Können Sie sich überhaupt noch sehen am Schluss?
Ja, das gehört dazu. Also ich verlange das von Leuten, die sich aufmachen, um so lange ein Stück zu spielen, dass sie eine gewisse betriebspsychologische Begabung haben. Man muss in der Zeit dieses Ensemble zur Zweitfamilie machen. Und man muss sich über die gleichen Dinge freuen können, man muss auch gut zusammen essen können und man muss auch zusammen hinterher sein Bier trinken können und wenn einer einen Tee trinkt. Es muss sein, die sehen mich gern und was ich mache, wird respektiert und darum haben wir diesen Erfolg. Der Erfolg ist ganz wichtig. Wenn sie Misserfolg haben mit so einem Stück, dann schiebt sowieso unterschwellig der eine dem anderen die Schuld zu und dann ist auch keine Liebe mehr da. Aber wenn der Erfolg einen trägt, ja, dann kann man auch nett sein.
Dauernd unterwegs, ich habe es eingangs gesagt, Sie sind jetzt 75. Fragen Sie sich manchmal, warum mache ich das eigentlich noch?
Ja, sicher, auch ich rasiere mich. Bitte, ich weiß ja, warum ich es mache.
Nämlich?
Wenn ich es nicht machen würde, wäre ich wahrscheinlich schon tot.